Ich möchte zuerst beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir bitten dich aus ganzem Herzen, sei mitten unter uns, sei in uns, Herr, sei in dieser Gemeinde jetzt hier, Herr, und leite du uns mit deinem Geist, Herr. Na, sprich jetzt zu uns, Herr, sprich in unsere Herzen, öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, Herr, und schenke uns deine Wahrheit, schenke uns deine Liebe, deine Kraft und alles, Herr, was wir brauchen, um dein Leib zu sein und hier zu leuchten im Spital. Erbaue uns mit dem, was du bist, Herr. Wir legen diese Stunde jetzt in deine Hände und bitten dich um deinen Segen auf allen Ebenen. Danke. Amen. Vor ein paar Wochen, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wer da war, habe ich euch ja erzählt, oder haben wir eine Predigtserie begonnen, die Nachfolge Christi heißt. Und ich habe euch erzählt, dass mir das also ganz besonders stark aufs Herz gelegt worden ist, nachdem ich im letzten Jahr Erfahrungen gemacht habe, die mich so erschüttert haben, dass ich sozusagen gar nicht anders konnte, als mich flüchten, ja, in die Nachfolge, weil das das Einzige ist, was überhaupt funktioniert. Ich habe euch erzählt, dass ich mich zutiefst erschrocken habe. Ja. So viele Jahre Christ sein, so viel angehäuftes Bibelwissen, so viel Lehrwissen, so viele Stunden mit Bibel und mit Gebet und mit Gemeinde und mit Diensten und mit Aufgaben und all dem, Aktivität ohne Ende, habe ich mich wirklich gewundert. Ich habe immer gedacht, ja, ich bin jetzt in meinem Alter, meinem fortgerückten Alter, ein freier Kapitän auf meinem kleinen christlichen Menschenfischerbötchen und tuckere also so durchs Leben, halte das Ruder und lasse mir vom Heiligen Geist in die Segel blasen. Das Wetter ist schön, das Meer ist weit, ja, und ich bin ein richtig schön zufriedener Christ und rundum, ja, bestens, also wirklich gesegnet. Doch dann zog die Brise auf und das Meer wurde langsam dunkel, der Himmel wurde schwarz, ja, der Sturm kam auf. Der Heilige Geist war plötzlich irgendwie weg. Ja. Stattdessen also die grauenvollen Stürme des Weltlichen und die schwarzen, finsteren Hände, die aus dem Meer und aus den Wolken nach mir griffen und mich also massivst in die Bedrängung stürzten. Also der Zeitgeist, wie gesagt, stürmte Bedrängung, Angst und am Ende die große Enttäuschung im Sinne von das Ende der Selbsttäuschung. Und ich erkannte, dass ich einen ganz anderen Zustand habe. Mein wirklicher Zustand ist nicht der Kapitän auf dem Menschenfischerbötchen, sondern ich bin nur ein kleiner, nichtssagender Matrose auf einem großen Schlachtschiff, auf einem Kriegsschiff. Und dieses Kriegsschiff wird geleitet von einem Kapitän, der äußerst fleischlich ist. Und der gegen alle Feinde, die sich so auftun, gegen jegliche Schwärze, ja, mit aus allen Rohren zurückschießt. Er feuert und hört nicht auf. Und jeder Schuss, den er abfeuert, ist letztendlich ein Eigentreffer. Bei jedem Schuss wird dieses Kriegsschiff ein Stück mehr zerstört. Und am Ende kann man auch nur absehen, nur warten, das Schiff versenkt sich selbst. Und jetzt stand ich nur auf diesem Schiff mit dieser Erkenntnis und fragte mich, was tun? Und mir ist nur eine einzige Sache eingefallen. Und das ist, ich muss es wie der Petrus machen. Auch von dem Schiff nicht ins, sondern aufs Meer springen. Entweder das oder mit diesem Kriegsschiff untergehen. Und so habe ich wie Petrus auch gerufen, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach natürlich auch, komm her. Und so bin ich also auf diese schwarzen, tosenden Wogen gesprungen, in die Finsternis und sehe nur ein einziges Licht, das vor mir ist. Und das ist Jesus Christus. Auf ihn schaue ich, auf dieses Licht schaue ich. Ich versuche ein bisschen klüger zu sein wie der Petrus, indem ich nämlich nicht aufs Wasser schaue und ins Wasser und in die Gischt und alles, sondern ich schaue wirklich nur, ich will lernen, nur auf Jesus zu schauen. Und er soll meine ganze Sicht einnehmen, mein ganzes Wesen, er ist das Ziel all meiner Wünsche, meiner Hoffnungen, er allein soll nur noch mein Leben sein. Ich habe euch damals auch gesagt beim letzten Mal, wenn es euch ähnlich geht, wenn ihr auch solche Erfahrungen schon gemacht habt, dass ihr wirklich verzweifelt an euch selbst, wenn ihr auch schon diese Enttäuschung erlebt habt und euch auch mal fragt, wie schaut es mit eurem Christenleben aus nach so vielen Jahren? Ja? Wieso bedrängen euch immer noch Dinge, wo ihr doch längst meint, die müsste ich doch schon seit Jahren hinter mir gelassen haben? Dann ist das vielleicht genau das Richtige für euch jetzt auch, mal darüber nachzudenken, ob es nicht Zeit wird, dieses alte fleischliche Kriegsschiff zu verlassen, aufs Meer zu gehen und nur noch den Blick auf Jesus hinzuwenden. Und heute nun ist eben der zweite Teil der Predigt. Und um es mal ins Bild einzustimmen, wir gehen jetzt als Gemeinde gemeinsam auf dem Wasser nur noch auf Jesus zu, lassen alles hinter uns, wir gehen durch die Schwärze, wir blicken auf ihn und wollen von ihm lernen. Wir gehen hinter ihm her und jetzt hören wir seine Stimme. Und seine Stimme sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er zitiert also Matthäus 11, 29. Und ja, das wollen wir von ihm lernen. Wir wollen Sanftmut von ihm lernen. Wir wollen den Weg zur Ruhe für unsere Seelen von ihm lernen. Den Weg des Friedens für unser so oft aufgeriebenes, aufgewühltes und chaotisches Dasein. Und daraus ergibt sich auch schon der Predigttitel für den heutigen Tag: Von Jesus die Sanftmut lernen und Ruhe finden für unsere Seelen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wenn ich Sanftmut höre, dann schleicht sich bei mir so unweigerlich so ein gewisses Störgefühl ein. So eine ganz unterschwellige Form von Ablehnung, wo ich mir nicht genau erklären kann, woran das liegt. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, woran das da liegen könnte. Ja? Vielleicht, weil ich da so etwas Erzwungenes drin sehe, so einen auferlegten Verhaltenskodex, ja, wie wir als Christen sein müssen. Vielleicht, weil diese Sanftmut so etwas ist wie eine Maske, die wir uns gerne aufsetzen. Wir fügen uns in einen Erwartungsdruck. So und nicht anders muss ein Sanftmütiger sein. Ja? Wenn nicht, bist du nicht sanftmütig. Ich sehe es manchmal als eine Form von gefesselter und geknebelter Echtheit. Ich sehe es als Konfliktscheue, aus Angst, vielleicht als Selbstschutz, als Menschenfurcht, oftmals auch einfach aus Feigheit und Trägheit, Verantwortungslosigkeit und vielleicht Gefallsucht. Ich frage mich manchmal, warum wirken Menschen, die ganz bewusst sanftmütig sein wollen in gewissen Situationen, oftmals so, als wenn sie irgendwas genommen hätten, irgendwas eingeworfen, was sie so runterholt. Ja? Warum wirkt Sanftmut, wenn sie so gefordert wird, oft so, ich sag mal, wirklich abstoßend, heuchlerisch? Warum wirkt ein sanftmütiges Lächeln, ein bemühtes, ja, oftmals so grimassenhaft, überheblich? Und ich stelle mir wirklich die Frage, bin ich jetzt der Einzige, der das vielleicht so empfindet oder so sieht, oder gibt es mehrere? Und ich frage mich dann, dieser zuckersüße Käfig aus Erwartungen, die zu erfüllen sind, diese rosa Gummizelle der Sanftmut, wie soll denn die bitte bloß Freiheit bringen? Wo ist denn da die Freiheit? Das kann mir nicht eingehen. Aber Gott lügt nicht. Sein Wort ist absolute Wahrheit. Also muss Sanftmut Ruhe für unsere Seelen bringen. Für unsere Seelen, das ist unser ganzes Innenleben mit gemeint, unser Wollen, unser Denken, unser Fühlen. Das muss also, Sanftmut muss ein Teil der Ruhe bewirken, die wir verheißen bekommen haben. Was ist die Folge, was ist der Schluss davon? Unsere Form von Verständnis, von Sanftmut muss irgendwie sich von der von Jesus gelöst haben, verunstaltet haben, karikiert worden sein. Ja, vielleicht könnte man sogar wirklich sagen, teuflisch, ja, verändert. Wir wollen uns jetzt einfach mal, um uns ein bisschen mit dieser Frage ja, mal abzulenken, ja, mal auf Jesus schauen. Wir wollen uns überlegen, wir gucken uns jetzt drei Beispiele von Jesu Sanftmut an, weil wir wollen ja auf ihn blicken alleine. Ja, Herr, bitte, führe uns. Und diese drei Beispiele, die wir uns anschauen werden, glaube ich, werden einiges bei uns so durchschütteln und werden einiges auf den Kopf stellen und hoffentlich auch wird einiges von dem Schmutz abfallen, ja, den wir da angesammelt haben, sodass wir wirklich die wahre Sanftmut Jesu erkennen können. Wir blicken auf Jesus und Jesus führt uns jetzt im ersten Beispiel auf das Passafest in Jerusalem. Und Jesus ist dort im Tempel und die Händler verkaufen dort die Schafe, die Rinder, die Tauben für die Opfer und gleich daneben sind die Geldwechsler. Und er stößt uns auf Johannes 2, 15 bis 17. Und Jesus machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Also Jesus peitscht die Menschen und das Vieh aus dem Tempel. Er wirft die Tische um, das Geld und so weiter und alles im Alleingang. Voller Eifer um seines Vaters Haus. Was würden wir heute tun, wenn einer von uns Christen so etwas täte? Ja. Würden wir ihm ins Handwerk fallen? Würden wir ihn zurückhalten? Ja. Einhalt, halte ein! Ja. Würden wir ihr dann die helfen, die Tische wieder aufzustellen, das Geld vom Boden aufsammeln, ja, versuchen, den Schaden gut zu machen, zu beschwichtigen, uns entschuldigen für diesen Bruder, ich weiß auch nicht warum, der da so gehandelt hat, unglaublich. Ja. Wir würden das Vieh einfangen, wir würden wieder Ordnung schaffen. Ja. Und dann würden wir natürlich trotzdem ein bisschen sanftmütig so leichte Tipps geben. Naja, vielleicht wäre es ja doch besser, mal doch besser draußen zu verkaufen, weil hier drin ein bisschen mehr Ruhe. Ja, ein bisschen, die wollen sich auf Gott konzentrieren. Tja, und dieser Berserker, der da die Tische umgeworfen hat, unser Bruder, ja, wäre der überhaupt noch geeignet für Leitungsaufgaben in der Gemeinde? Wir würden ihm zumindest einmal anraten, wir würden sagen, du pass mal auf, du musst dich unbedingt in Selbstbeherrschung üben, absolut, ja, und auch in Freundlichkeit, nicht? Und vor allem lerne mal endlich Sanftmut. Komm in unsere Gemeinde, wir bringen es dir herbei. Denn davon hast du absolut keine. Doch, wie ist es auch hier wieder? Jesus hat recht. Seine Sanftmut ist echt. Er ist die Wahrheit. Unsere Sanftmut ist falsch. Und wir erkennen, wahre göttliche Sanftmut ehrt Gott in jedem Fall und schützt die Schwachen. Keine Systeme und besonders keine Korrupten. Hier wird Jesus in seiner ganzen Sanftmut zu einer echten Konfrontation, zum Stein des Anstoßes, in wahrer, ehrlicher, aus tiefstem Herzen kommender Sanftmut. Jesus führt uns jetzt zum ersten Teil in Matthäus 23 zu seiner wunderschönen Wehrede gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Was für eine Rede! Uns würden unsere sanftmütigen Haare zu Berge stehen, wenn ein Bruder so predigen würde. Ich zitiere jetzt nur mal Vers 27, aber wie gesagt, das ist alles hochgradig lesenswert, aber ihr kennt das eh alle wahrscheinlich. Ja? Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch erscheinen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Ja, so spricht ein Jude zu Juden und das sogar zur geistlichen religiösen Elite. So spricht Gott zu den Leitern seiner Gemeinde. Wie reagieren wir, wenn ein Bruder in der Predigt so christliche andere Leiter und Lehrer angreifen würde? Was würden wir darüber denken? Würden wir denken, Mensch, der Typ ist verrückt geworden. Der ist von bösen Geistern vergessen. Der kann doch gar kein Christ sein, der so redet. Ja? Der muss zum Arzt oder mindestens zum Seelsorger. Auf jeden Fall würden wir auch diesem Bruder Folgendes attestieren. Wir würden sagen, Mensch, mit deiner Reife ist es nicht weit her. Eher unreif. Güte, lasse ich irgendwie, finde ich keine. Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Liebe, Geduld, alles nicht wirklich findbar. Ja? Aber erst recht keine Sanftmut. Er ist zumindest disqualifiziert für den weiteren Predigtdienst. Doch Jesus, der Sanftmütige, der hat das so gemacht. Er ist Wahrheit. Er ist Leben. Er ist echt. Er ist authentisch. Er spricht Worte der Realität und diese spricht er scharf und klar, ohne diplomatisch plüschiges Wohlfühlverpackungsmaterial, ohne so eine gewisse politische Korrektheit. Ja, und er spricht Worte der Realität, und zwar der Situation mit göttlichem Maßstab für angemessen und ehrlich geredet. Der Sanftmütige schweigt nicht und wird klar und deutlich, wenn Menschen von Gott weggetrieben werden, wenn Menschen den Weg zum Himmelreich verschließen, wenn Menschen Lasten auferlegen, sodass man sich eher von Gott abgestoßen fühlt, vom Evangelium als hingezogen. Da ist der Sanftmütige Jesus nicht, kann er nicht schweigen dazu. Und die dritte, das dritte Beispiel, was er uns zeigt, steht in Markus 8, 31 bis 33, die erste Ankündigung seiner Leiden. Er sagt seinen Jüngern, dass er viel leiden wird und verworfen werden muss und getötet. Und Petrus nimmt ihn darauf zur Seite und will ihn vielleicht ein bisschen ermutigen, ja, will ihm die Sorgen wegwischen. Und wie reagiert jetzt Jesus in seiner ganzen Sanftmut? Er wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Was tut da Jesus Christus? Öffentlich vor allen Jüngern. Hat er Petrus gerade eben wirklich Satan genannt oder haben wir uns verhört? Hat er die Bibel für etwas Falsches aufgeschrieben? Nein, natürlich nicht. Die Bibel steht nichts Falsches. Also, wie würden wir denn an Jesu Stelle handeln? Würden wir, wenn wir so, ja, wenn man uns helfen würde, das irgendwie anders zu sehen, würden wir dann einfach ganz freundlich reagieren und lächeln, demütig und sanftmütig uns bedanken für den lieben Bruder. Danke, dass du so lieb an mich denkst, so schön. Ist ja wirklich lieb gemeint, Petrus, du hast ja recht. Doch so ganz vermutlich klappt das nicht, dass ich da von dem Tod irgendwie wegkomme. Ja? Also ich glaube, das wird nicht so klappen. Würden wir seinen Versuch, uns zu ermuntern, ja, wirklich loben. Danke, dass du mich ermunterst und würden wir ihm Anerkennung zollen dafür? Ja? Auf jeden Fall würden wir ihm geistliche Reife zusprechen. Das ist wirklich liebevoll, ermutigend, aufmunternd. Doch Jesu Sanftmut ist auch hier wieder komplett anders. Sie zeigt sich öffentlich, sie zeigt sich unverdeckt, sie zeigt sich ehrlich, aufrichtig, sie zeigt sich komplett im Wesen Gottes. Und sie ist klar, sie ist ohne Abschwächung. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein und sonst nichts. Sanftmut ist bei ihm niemals ein freundliches Gehabe. Und sie ist niemals größer als seine Treue gegenüber dem Willen Gottes. Dem wird alles untergeordnet und das ist eigentlich der Maßstab. Danke, Herr, dass du uns diese drei Beispiele gezeigt hast. Was ist jetzt das Fazit davon für uns? Was können wir lernen? Jesus zeigt, die Sanftmut zeigt sich frei und authentisch. Sie bleibt bei sich und sie ist auch Freiheit im Ausdruck. Sie ist eine gezähmte und gelenkte, unbezwingbare Kraft, die Gott ehrt und seinen Willen auf Erden durchsetzt. Ich habe mir folgende Frage gestellt in diesem Fazit: Dürfte Jesus heute eine christliche Gemeinde leiten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe fast die Befürchtung, dass das nur in sehr wenigen Gemeinden der Fall wäre. Hoffentlich hier. Also, warum nicht? Ja, er ist einfach zu radikal. Er ist zu unbeherrscht, er ist zu wenig politisch korrekt, er ist einfach zu ehrlich und zu deutlich. Und diese Form dieses ehrlichen, deutlichen Lebens, das haben wir uns irgendwie kulturell, ist uns das abhanden gekommen. Ja? Wir lehnen heute diese Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit ab. Sie passt nicht. Wir ziehen uns dafür lieber diesen geheuchelten, unechten Frieden über. Eine gespielte Sanftmut und eine gespielte Liebe ist uns lieber als ein aufrichtiges, auch vielleicht mal trockenes Wort. Ja, es ist uns lieber. Und das Problem ist, ein falscher Frieden durch eine falsche Sanftmut zurechtgeschustert, erzeugt auf längere Sicht einen enormen Schaden in den christlichen Gemeinden. Warum? Weil falsche Sanftmut die Wahrheit, das offene, freie Wort opfert und den Willen Gottes letztendlich vereitelt. Für ein bisschen Harmoniesucht. Ja? Falsche Harmonie. Und weil falsche Sanftmut Konflikte verschleppt, Konflikte aufbläst, anstatt sie zu heilen, sie Beziehungen und Gemeinden zerstören kann. Jeremia sagt in 6,14, und sie heilen den Schaden meines Volkes nur oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Genau das ist es. Falsche Sanftmut versucht, Schaden zu heilen, oberflächlich. Friede, Friede, Hauptsache Friede, aber es ist kein Friede. Falsche Sanftmut ist unehrlich. Es ist eigentlich eine ständige Verstellung. Es ist ein Schauspiel. Es kostet unendlich viel Kraft, macht müde und treibt auch in den Burnout. Oh, weil falsche Sanftmut ist das Gegenteil vom Wesen Gottes. Und damit wird sie auch irgendwann zur dauerhaften Sünde, die nie aufzulösen ist und die wir nicht einmal irgendwie bemerken, weil wir glauben, das ist so, das ist die Kultur. Kurze Rekapitulation, 5 Merkmale echter Sanftmut. Ich bin frei von Angst, wie ich auf andere wirke. Ich bin gebunden an Gott allein, nicht an Erwartungen anderer oder auch meiner eigenen Erwartungen. Ich kann klar und deutlich sein, ohne aber dabei überheblich und herablassend zu werden. Ich kann meinen Mund halten, wenn es angemessen ist, allerdings niemals aus Angst oder aus Feigheit. Und ich kann offen konfrontieren mit der Wahrheit, ohne jemals mein Gegenüber zu verachten. Also echte Sanftmut ist eine innere Freiheit, die im Dienste Gottes steht und im Dienste für den Nächsten. Kein Gehabe. Und jetzt mal 5 No-Gos, also Dinge, die nicht für Sanftmütige gelten oder die man nicht machen sollte. Konfliktvermeidung aus Angst, aus Menschenfurcht. Nein. Höfliche Unwahrheiten von sich geben. Bleibt Lüge und andauernde Sünde. Schweigen zum Selbstschutz. Ich sage nichts, um nicht irgendwo da anzuecken. Denn wir sind so kein lebendiges Opfer für Gott. Anpassungen an fromme Erwartungen. Wir wollen auf Gottes Willen schauen, nicht auf den Willen anderer für uns, für unser Leben. Und als 5. Punkt eine geistliche Passivität. Also wir vermeiden ganz bewusst das Lernen, den Wachstum, die Entwicklung und Reife und laufen nicht den guten Lauf des Lebens in Christus. Wir vermeiden dadurch die Heiligung. Und jetzt die große Frage. Wir wollen diese alte Form von Sanftmut abschütteln. Wie können wir denn jetzt um Gottes Willen richtige Sanftmut lernen? Ungeheuchelte. Wie können wir denn diese toxischen geistlichen Prägungen loswerden? Wie können wir denn dem Heiligen Geist den Raum geben, den er in uns einnehmen möchte? Wie können wir klug sein im Lernen und auch mutig, effektiv Schritte gehen? Jesus zeigt uns in Epheser 4, 22 bis 24, legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierde zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, wir wollen uns erneuern. Wir wollen diese alte Zwangsjacke der Fake-Sanftmut ablegen, die uns, mit der wir uns selbst betrogen haben und andere betrügen. Wir wollen uns erneuern, weil Gott für uns die Wahrhaftigkeit will. Er will unsere Heiligung. Wir wollen also diesen neuen Menschen nach dem Bilde Gottes anziehen. Fragen wir Jesus, wie können wir uns denn im Geist erneuern? Wie geht denn das? Und er sagt uns, Markus 4,33, und durch viele solche Gleichnisse sagt er ihnen das Wort, wie sie es hören konnten. Und so fragen wir also Jesus Christus, ob wir von ihm lernen dürfen, nicht nur durch Worte allein, sondern auch durch Gleichnisse und Bilder und Erlebnisse. Denn Jesus sprach in Gleichnissen, Bildern und Zeichen. Ich habe mir das mal angeguckt, statistisch, ja, ungefähr, je nach Rechnung, ja, circa 30-40% sämtlicher Lehren, die Jesus gegeben hat, beruhen auf Dingen, die die Leute jeden Tag vor Augen gehabt haben. Er hat in die Natur geblickt, er hat von Vögeln gesprochen und von Wein und allem. Ja. Also, und warum? Weil das sehr gut funktioniert. Das ist die beste Art, also in Gleichnissen, in Bildern und Zeichen zu lernen, um spielerisch, bildlich, leichtherzig, freudig und voller Vertrauen zu lernen. Und das wollen wir von Jesus lernen. Denn viele seiner Naturbeispiele waren so eindrücklich, dass sich die Jünger auch noch an die Worte erinnerten, die er gesagt hatte, wenn sie an einem Weinstock vorbeikamen, an einem Olivenbaum, wenn sie die Vögel gesehen haben, die Lilien oder das Gras täglich gesehen haben. Seine Worte waren mit diesen Dingen praktisch, kann man sagen, heute würde man sagen, visuell verankert. Ja, die Sachen haben dann weiter gepredigt, auch nachdem Jesus schon längst in den Himmel aufgefahren ist. Und diese Art von Gedächtnisstützen, die wir uns tagtäglich holen können, sind eigentlich auch in unserer heutigen Kultur ein wenig verloren gegangen. Und ich denke, dass es uns gut tut und uns hilft, wenn wir sie wiederentdecken. Denn Jesus formt die Herzen durch Tun und nicht alleine durch Wissen. Unser Problem der heutigen Zeit ist, wir glauben, Bibelwissen alleine ist der Weg. Doch das Wissen alleine bläht auf. 1. Korinther 8, 1 und 2, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat es noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Und deswegen kann der Weg der Nachfolge Christi niemals ein Weg alleine sein der Wissensanhäufung, sondern es ist ein Weg, der äußerst praktisch und tätig wird. Mit allen Sinnen erlebbar. Eine Herzensveränderung und nicht nur eine Veränderung des Wissens. Ja? Und um die alleine geht es. Es geht um Herzensveränderung. Heiligung passiert durchs Tun, durchs Üben, durch Praxis. Und ich habe mich gefragt, wie ist denn die Sanftmut wirklich sofort erlebbar, erfahrbar? So wie Jesus sie meinte und lebte. Wie bekomme ich ein Gespür dafür, was echte Sanftmut ist, wie sich das anfühlt? Wie kann ich das unterscheiden, die echte zwischen der unechten? Wie kann ich die unterscheiden lernen? Und ich habe eine Übung gemacht seit einigen Wochen. Und ich kann sagen, bei mir zumindest tragen sie schon einige Früchte. Ich nenne sie die Grashalmsänfte. Ich stelle mir einen Menschen vor oder eine Sache oder ein Projekt, von dem ich weiß, dass dort eine Beziehung, ein Gespür dafür zu heilen ist. Und ich nehme einen Grashalm vom Boden auf und stelle mir also vor, dass dieser Mensch oder diese Sache, dieses Ding, dieser Grashalm ist. Auch eine Eigenschaft, auch ich selber. Und ich gehe mit diesem Grashalm durch meinen Garten. Und ich halte ihn auf meiner Hand wie auf einer Sänfte, denn das Wort sanft ist also die Sänfte, hat denselben Wortstamm wie Sänfte. Also vorsichtig, behütend, aufpassend gehe ich damit durch den Garten und schaue zu, dass ich diesen Grashalm nie verliere. dass er mir nicht von der Hand rutscht. Und ich gehe vorsichtig Schritt für Schritt mit diesem Halm und verbinde ihn mit diesem Menschen oder mit dieser Sache, mit diesem Projekt. Und entwickle dadurch eine totale Fürsorge und bete für ihn, bete für diese Sache. Wann immer er mir aus der Hand rutscht, halte ich ihn wieder fest und halte ihn wieder etwas fester und bringe ihn so am Ende zu einem Ort, wo ich ihn dann in den Boden stecke, ja, und dann wirklich auch hier für diesen Grashalm, für diesen Menschen, für diese Sache bete, ihn segne und einfach ihn dann dort lasse und dann weitergehe. Mir wird bei dieser ganzen Sache bewusst, wie schön dieser Halm ist, wie zerbrechlich, wie vergänglich und dass es eigentlich meine Aufgabe ist, diesen Menschen diese Sache tatsächlich dienend zu tragen. So wie Jesus auf dieser Welt allen gedient hat, so sind auch wir dazu berufen, als seine Nachfolger den Menschen zu dienen. Und wenn ich jetzt dann diesen Grashalm an der Stelle lasse, dann gehe ich in meinen Gedanken immer wieder zurück zu diesem Ort, auch in der Nacht, bei Wind, bei Wetter. Ich gehe immer wieder hinschauen, wie ist der Grashalm, steckt er noch oder ist er umgeknickt? Ich richte ihn wieder auf. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, bete ich wieder, segne ich wieder. Und ich bete also die guten Wünsche, die Gott für uns Menschen hat. Ich gehe nicht auf meine eigenen Wünsche ein, für diesen Menschen, für diese Sache, sondern ich bete zum einen für die Kinder Gottes, bete ich für Segen, Erkenntnis des Willen Gottes, Heiligung und Charakterbildung, Standhaftigkeit im Vertrauen, im Leiden, in der Frucht des Geistes und im Lassen des Werkes des Fleisches. Also das sind meine Gebete für diejenigen, die also Christen sind. Und für die, die Jesus fernstehen, bete ich um Erbarmen Gottes, um Gnade, um Erkenntnis Christi und somit auch der Wahrheit, um Gottes Güte, Erkenntnis von Gottes Güte, Auflösung von Verhärtung, offene Türen zur Umkehr und dass ich in ihrem Leben Christi Licht sein darf. Seitdem ich das mache, hat sich meine Einstellung zu diesen Menschen und diesen Dingen, für die ich das mache, verändert innerlich. Ich kann gar nicht mehr so in das alte Denkmuster reinkippen, weil ich immer vor Augen habe, diese Zerbrechlichkeit, diese Zartheit dieses Grases. Ich habe das sozusagen verknüpft und kann dadurch spontan, ohne erst durch lange Denkprozesse und durch innere Beherrschung oder irgendwas, mich versuchen einzustellen, sondern ich kann durch dieses Einüben im Kleinen, in dem einfachen Ding, ja, kann ich das praktisch ungeheuchelt auf den anderen übertragen. Also es verändert mich. Und Aggression oder Furcht, Wut oder auch Hass, Ablehnung verlieren sich. Ich kann eben so ein Grashalm auch für mich selbst nehmen und kann mich auch selbst dadurch pflegen, denn wir brauchen selbst oft so viel Fürsorge, ja? Barmherzigkeit und Sanftmut mit uns selbst. Denn ein Christ, der sich selbst hasst, der sich selbst ablehnt, der sich selbst zunichte macht, der kann auch andere kaum lieben oder annehmen. Denn es heißt ja in Matthäus 22, 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich frage mich natürlich bei so einer Sache, bin ich eigentlich mit so einer Grashalmübung irgendwie dicht bei der Bibel? Ja, also ist das überhaupt legitim? Soll man überhaupt das so machen oder nicht? Ja, und ich habe also bei Jesaja eine Antwort gefunden. Und es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Also diese Erkenntnis, die hier steht, habe ich greifbar, begreifbar gemacht durch tatsächliches Gras. Was möchte ich uns als Gemeinde jetzt hier mitgeben? Lasst uns das einfach gemeinsam experimentieren und weiterverfolgen. Wir können wirklich viel lernen, indem wir in der Natur arbeiten. Wir können lernen, Sanftmut und Geduld, indem wir einfach Samen pflanzen. Gerade jetzt ist ja die Zeit, wo wir Samen hernehmen. Wir können sie in den Topf tun, wir können sie vorziehen, wir können sie in den Garten setzen, ehren, wir können pflegen, schützen, beten, wir können das alles machen und können durch diese Pflege dieser Dinge und Verbindung mit Menschen und mit Dingen ja, dafür sorgen, dass wir in einen dauernden Fürsorge- und Liebeszustand kommen, der sich dann auch ausdrückt im direkten Gegenüber. Wir werden nichts tun, was der Pflanze schadet und alles nur tun, was ihr nützt. Und das werden wir bei Menschen und Projekten dann auch so machen. Und auch bereits gesetzte Pflanzen sind Beispiele. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, uns die Schneeglöckchen, die Märzenbecher, die Narzissen und Tulpen, auch da können wir jeden Tag hingehen, können die Blätter ein bisschen wegzupfen, können einfach schauen, können sehen, ob alles passt. Ja? Das Gestrüpp wegräumen, einfach pflegen, pflegen und verbinden mit den Menschen. Und das ist es, Wachstum in Fürsorge, Achtsamkeit, Dankbarkeit und Liebe. Und das ist letztendlich der Weg der Heiligung. Wir wollen ja in das Bild Jesu Christi umgestaltet werden. Und der Heilige Geist erzeugt in uns das Wollen und Vollbringen. Alles ist bereits da, aber wir können trainieren, diese dunklen Wolken des Fleisches zu vertreiben, damit das Licht Gottes ungehindert scheinen kann. Und so bauen wir nach und nach unsere Beziehung um in blühende Gärten, in Gebetsgärten, die wir täglich mit Gott durchwandeln. Unsere Einstellung ändert sich völlig. Gott gab Adam die Freiheit, alle Tiere zu benennen, und so sollten sie auch heißen. Wir haben die Freiheit, uns die Übungen zu schaffen und auszuwählen, die uns Gott mehr lieben lassen, unseren Nächsten und uns selbst. Gott hat uns mit Fantasie begabt und wir dürfen diese Fantasie auch nutzen und wir dürfen kreativ sein. Wir können uns die Gräser in die Wohnung stellen, wir können Kresse pflanzen auf dem kleinsten Platz, wir können Avocadokern treiben lassen, wir können auf kleinstem Raum diese Übung machen. Wir können sie aber auch in Parkanlagen machen. Die Hauptsache dabei ist, dass wir kreativ sind und dass wir wachsen in der Liebe und in der Heiligung. Und irgendwann können wir dann wieder Psalmist rufen im Psalm 62,2: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Jetzt bin ich schon am Ende angekommen, fast. Eine kurze Zusammenfassung. Sanftmut nach der Art von Jesus ist die höchste Freiheit in höchster Echtheit. Es ist keine Verstellung, kein Gehabe, kein Schauspiel, keine Maske, kein Druck, keine Realitätsverleugnung. Echte Sanftmut ist Teil des Friedens für unsere Seelen, wie uns Jesus verheißen hat. Das Grashalm-Experiment könnten wir als Gemeinde, wenn ihr wollt, gemeinsam versuchen. Ich habe hier Halme mitgebracht von meinem Garten oben am Berg. Und wir können jetzt uns jeder einen Grashalm nehmen und können uns überlegen, welcher Mensch oder welches Projekt das sein könnte, welches Vorhaben. Und ab dem Moment, wo wir uns dazu entschieden haben, wer das, was das ist, können wir beginnen, dafür zu, dass diesen Halm zu pflegen, ihn zu hüten, zu beten, zu segnen, zu lieben und zu achten, ihn so, wie wir einen geliebten Menschen achten. Voller Wohlwollen, Respekt, Güte, Hingabe und Dankbarkeit. Der Grashalm kann auch zum Beispiel stehen für die Liebe zum Altwerden. Ja, wie geht man damit um? Oder Umgestaltung des Charakters. Ja, ein Projekt in der Arbeit, was auch immer. Und dann bin ich jetzt auch schon am Ende. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick machen auf die nächste Predigt. Es geht um die Demut. Heute haben wir uns jetzt Jesu Sanftmut angesehen, der uns eben mit seiner Hilfe und mit seiner Heiligung wachsen lässt. Wir haben ein Werkzeug bekommen, wie eben die Halme, die Samen, die Blumen, um daran wir üben können, spielerisch, fröhlich, liebevoll, einfach und ohne Druck. Der Acker der Sanftmut ist uns Gott gegeben. Wie wir ihn bebauen, ist am Ende unsere Sache oder ob wir ihn brach liegen lassen. Und das nächste Mal wollen wir uns eine zweite Eigenschaft von Jesus Christus anschauen, die uns Ruhe für unsere Seelen verschaffen soll. Nämlich, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das nächste wird also Demut sein. Wie können wir Demut lernen? Und warum ist auch hier unsere Demut so ganz anders als seine? Könnte es auch sein, dass unsere Demut irgendwo fleischlich verzerrt ist, so wie die Sanftmut verzerrt ist bei uns? Wir wollen ja von Jesus Echtheit lernen. Und wir wollen von Herzen demütig sein und seine Ruhe für unsere Seelen dankbar annehmen. Jetzt wünsche ich uns natürlich Gottes Segen und dass wir das heute Gehörte auch irgendwo mitnehmen können und darin wachsen können und wirklich Sanftmut üben, sodass wir immer mehr in das Bild unseres Herrn Jesus Christus umgestaltet werden. Danke und Amen.